Stellen Sie sich vor, Sie suchen einen neuen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Und Sie wissen auch schon genau, wie der oder diejenige sein soll. Offen für Neues, kreativ, aber auch verlässlich. Und mit Stress und Ärger soll der oder die Kandidatin auch super umgehen können. Ach ja, ins Team muss derjenige auch reinpassen. Nichts leichter als das. Wie findet man so jemanden, der genau passt? Die letzten zwei Mitarbeitenden, die Sie eingestellt haben, mussten Sie ja wieder entlassen, weil es nicht so lief, wie Sie sich das vorgestellt hatten. Im Internet würden Sie schnell fündig. Tests aller Art versprechen Ihnen, nach einer halben Stunde könnte für Sie alles schon klar sein und der Bewerber oder die Bewerberin bekommt die Stelle oder eben nicht.
Persönlichkeitstests. Überholt oder immer noch aktuell? Eine Sendung von Yvonne Meyer.
Sie gehört zu den rätselhaftesten Aspekten der menschlichen Psyche, unsere Persönlichkeit. Am besten wäre es natürlich, wenn man die Persönlichkeit mit einem präzisen Verfahren abbilden könnte. Und Tests, die das anstreben, die gibt es zuhauf. Zum Beispiel den 5-Faktoren-Test.
Ich bin jemand, die entspannt ist und gut mit Stress umgehen kann. Auswahlmöglichkeiten von 1 bis 5. Da stimme ich völlig zu, bis da stimme ich überhaupt nicht zu.
Ich bin eine Person, die Stimmungsschwankungen hat. 1 bis 5.
Ich bin jemand, der effizient ist. Ich schaffe Dinge weg. 1 bis 5.
Und so weiter geht das. 50 Fragen lang. Und dann erhält die Testperson eine Auswertung.
Offenheit für neue Erfahrungen 85%. Gewissenhaftigkeit 35%. Extraversion 55%. Verträglichkeit 45%. Emotionale Labilität oder Neurotizismus 32%.
5 Persönlichkeitsmerkmale und schon ist klar, wen ich einstelle? Es ist leider nicht ganz so einfach, sagt Peter Harms. Er ist Psychologe am Culverhouse College of Business an der Universität Alabama.
Obwohl viele Leute Persönlichkeitstests nutzen, gibt es auf der Welt wahrscheinlich nur 300 Experten, die in Persönlichkeitspsychologie ausgebildet sind. Viele denken, sie kennen sich da aus, aber nur wenige sind tatsächlich Experten.
Wer im Internet nach Persönlichkeitstests oder ähnlichen Begriffen sucht, stößt auf mehrere Millionen Einträge. Fast jeder Coach hat irgendeinen Test in seinem Methodenkoffer und in Assessment-Centern sind sie Standard. Doch das ist noch gar nicht so lange der Fall, sagt Peter Harms.
In den späten 1960er Jahren hat ein Forscher namens Walter Mischel in seinem Buch Personality and Assessment behauptet, Persönlichkeit ist nicht messbar. Sie sei sehr variabel und verändere sich von Situation zu Situation. Und dieser Annahme haben sich viele angeschlossen. Die eine Persönlichkeit gebe es nicht und ohne Messergebnis lasse sich auch nichts vorhersagen.
Arbeitgeber aber wollten weiterhin wissen, wen sie denn da einstellten. Und es war kein Wunder, dass bald irgendwelche Tests entwickelt wurden, wenn auch selten von Forscherinnen und Forschern. Vielmehr drängten auch Unternehmen mit massiven finanziellen Interessen auf den wachsenden Markt. Die verschiedenen Tests unterscheiden sich enorm voneinander.
Der Typentest. Entweder schwarz oder weiß.
Der Vorteil an Typentests? Ein eindeutiges Ergebnis. Die Fragen lauten ähnlich wie die zu Anfang dieser Sendung. Fragen also zum Beispiel ab, wie extrovertiert jemand ist. Doch hier geht es nicht um Nuancen. Also, wenn die Testperson 55% auf der Skala von 1 bis 100 erreicht, bedeutet das ja eigentlich, dass sie nicht besonders extrovertiert, aber auch nicht besonders introvertiert ist, sondern irgendwo in der Mitte liegt. Doch der Typentest schlussfolgert, in dieser Kategorie erreicht die Testperson mehr als 50% der Punkte, also ist sie extrovertiert und damit Typ extrovertiert. Daher auch der Name dieser Tests. Zur klareren Unterscheidung werden den Typen manchmal Farben zugeordnet. Der Klient kann also blau sein oder gelb und jede Farbe steht dann für einen Typ. Andere Typentests arbeiten mit Buchstabenkombinationen. Peter Harms hält Typentests für problematisch, denn sie legen Menschen fest. Der oder die Getestete sei genau so und könne sich nicht verändern.
You're like this
Sie unterstellen sogar in ihren Trainingsmaterialien, dass manche Typen mit anderen Typen nicht zusammenarbeiten könnten. Sie seien überhaupt nicht kompatibel und das kann sogar Beziehungen zerstören, weil sie sagen, tja, wir können nicht miteinander, wir sind halt so.
Entwickelt wurden diese Tests zum Teil schon vor 100 Jahren und mit ihnen ist viel Geld zu verdienen. Es ist absurd. Personale auf der ganzen Welt setzen Typentests ein, obwohl wissenschaftlich wenig an ihnen dran ist, sagt auch Martin Kersting. Der Professor für psychologische Diagnostik von der Justus-Liebig-Universität in Gießen beschäftigt sich seit Jahren damit, wie Persönlichkeit gemessen werden kann.
Der Typenansatz zielt darauf ab, die Vielfalt der Persönlichkeit durch möglichst wenige Typen, also besser gesagt Prototypen, zu beschreiben. Und die Reduktion auf wenige Typen kommt uns Menschen sehr entgegen, da unser Gehirn nur ungern komplexe Informationen verarbeitet.
Viele Menschen allerdings berichten nach Typentests von Aha-Momenten, sagen, sie fänden sich in den Ergebnissen wieder. Doch da täuschen sie sich, sagt Martin Kersting.
Viele Personen schwören darauf, dass diese Gutachten die getestete Person treffend beschreiben und schließen dann darauf, dass der Test hervorragend sei.
Zum Beispiel der Satz:
Rückschläge und Erfolgserlebnisse gehören für sie gleichermaßen zum Leben. Und dabei treffen diese Aussagen natürlich auf alle Menschen zu, sodass es eigentlich vollkommen unnötig wäre, vorab überhaupt individuell einen Fragebogen zu bearbeiten.
Doch die wissenschaftliche Psychologie verwendet derartige Tests überhaupt nicht, sagt Matthias Ziegler, Professor für psychologische Diagnostik an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Ich bin jetzt in dem Feld tätig seit fast 20 Jahren. Und seit fast 20 Jahren versuche ich Menschen zu überzeugen, solche Instrumente eher nicht zu nehmen und nicht auf eine Typologie zu vertrauen und es aber nicht totzukriegen.
Auch Jennifer Frotscher bekommt immer wieder Anfragen zu Typentests. Sie ist die Gründerin der Agentur Peets. Sie berät Firmen dabei, wie sie ihr Personal am besten auswählen und fördern können, zum Beispiel mit Tests. Ihr ist wichtig, dass diese auch einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten können oder festgelegten Qualitätsnormen entsprechen. Typentests empfiehlt sie dabei nicht.
Ich sage immer, machen Sie das doch mit Ihrem Partner oder im privaten Kontext, ja, oder als Spaßveranstaltung an Silvester, aber nicht im beruflichen Kontext, weil wir die Menschen viel zu stark reduzieren und in Schubladen bringen und das Systeme aktiviert, die überhaupt nicht förderlich sind für ihre Persönlichkeitsentwicklung, sondern die eigentlich langfristig wieder reduzierend wirken, ja, weil ich mich in Schubladen bewege. Und das ist nie gut.
Persönlichkeitsdimensionen, wenn Graustufen erlaubt sind.
Die Persönlichkeitspsychologen verwenden andere Modelle, um sich dem Phänomen Persönlichkeit anzunähern. Das am weitesten verbreitete, das eingangs schon erwähnte Fünf-Faktoren- oder Big-Five-Modell, das heute als universelles Standardmodell in der Psychologie gilt. Es beruht auf einem sprachlichen, einem lexikalischen Ansatz. Forscherinnen und Forscher gingen davon aus, dass sich unsere Persönlichkeit in unserer Sprache widerspiegeln müsse, genauer in Adjektiven, weil wir uns in Sprache mitteilen und uns in Wörtern beschreiben. Die US-amerikanischen Psychologen Gordon Allport und Henry Odbert haben das Modell seit den 1930er Jahren immer weiterentwickelt. Sie und ihre Nachfolger werteten dazu Wörterbücher aus, erzählt Psychologe Peter Harms von der Universität Alabama.
Das Problem dabei, man kann Menschen auf tausende Arten beschreiben. Und das Big Five-Modell hat eine Technik verwendet, die Faktorenanalyse heißt. Sie fasst gleiche Bedeutungen und gegenteilige Bedeutungen von Worten zusammen. Und so konnte die Anzahl der Worte statistisch verringert werden. Erst auf ein paar hundert, dann auf etwa 60. Doch das waren immer noch zu viele. Sie sagten, lass uns auf 16 runtergehen. Doch das ist immer noch zu viel. Lass uns das nochmal machen, herunter bis auf 5.
Und so entstanden die Big Five, das Fünf-Faktoren-Modell. Es handelt sich um
Offenheit für Erfahrungen.
Also ist der Kandidat eher vorsichtig oder eher neugierig?
Gewissenhaftigkeit.
Ist eine Person eher nachlässig oder organisiert?
Extraversion.
Dabei geht es darum, ob der oder die Betreffende zurückhaltend oder gesellig ist.
Verträglichkeit.
Ist der oder diejenige eher wettbewerbsorientiert oder kooperativ und mitfühlend? Und die fünfte Dimension blickt auf den
Neurotizismus.
also darauf, ob die Person selbstsicher und ruhig oder eher emotional labil ist. Den Psychologen ist wichtig. Es handelt sich nicht um einen Typentest, obwohl sich die Fragebögen in vieler Hinsicht ähneln. Es geht nicht darum, dass sich der Getestete einer Extremposition zuordnet, also etwa zurückhaltend oder gesellig. Der Test bestimmt Persönlichkeitsdimensionen. Die Testperson liegt also auf einer Skala von 1 bis 100 irgendwo dazwischen und es gibt kein Gut oder Schlecht. Die 5 Dimensionen sind eigentlich neutral gedacht, sagt Peter Harms. Sie sollen nur beschreiben. Egal wie gut ein Fragebogen gemacht ist, eines ist klar, er ist immer fehleranfällig, einfach weil er von Menschen beantwortet wird, sagt Martin Kersting.
Die Befragten wissen, dass man sich ein Bild von ihrer Persönlichkeit machen will und die Person kann ihr Bild beschönigen. Wir nennen das dann Impression Management. Das heißt, Persönlichkeitsfragebogen erzeugen keine neutrale Beurteilung, sondern Selbstbeurteilungen zu vorgegebenen Themen. Das bedeutet aber jetzt keinesfalls, dass die Ergebnisse uninteressant sind. Es ist ja durchaus aufschlussreich, welches Bild eine Person von sich hat oder von sich vermitteln will.
Und das könnte dann gleich wieder einen Anlass bieten für ein Gespräch zwischen Personalerin und Bewerber. Weil das Big Five-Modell unter Wissenschaftlern und Anwendern wegen seiner Unzulänglichkeiten immer mehr in Diskussion geriet, erweiterten es die US-Forscher Ki-byeom Lee und Michael Ashton im Jahr 2012 um eine weitere Dimension, sagt Martin Kersting.
Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Diese Dimension spielt beispielsweise bei kontraproduktivem Verhalten am Arbeitsplatz oder bei politischen Einstellungen eine Rolle.
Damit erfassen die Tests mittlerweile also 6 Dimensionen, daher auch der Name, Hexaco-Modell. Hexa ist griechisch und steht für die Zahl 6. Ob ein Modell nun allerdings 5 oder 6 sehr breit gefasste Faktoren oder Dimensionen abfragt, sei gar nicht der Punkt, sagt Matthias Ziegler von der Humboldt-Universität in Berlin.
Die Big Five oder auch das Hexaco-Modell sind erstmal Theorien. Wir wissen aus der psychologischen diagnostischen Forschung, dass es, wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensweisen vorherzusagen, also zum Beispiel auch sowas wie berufliches Verhalten über eine längere Zeit, dann ist es oft nicht so, dass diese breiten Persönlichkeitseigenschaften ganz ausschlaggebend sind, sondern oft sind es die sogenannten Facetten, die in diesen Persönlichkeitseigenschaften stecken.
Und jetzt wird's kompliziert, denn jede Dimension der Big Five oder des Hexaco-Modells hat noch Unterkategorien, die sie genauer beschreiben. Facetten heißen sie. Auf die komme es an.
Gewissenhaftigkeit ist die ganz große Domäne. Da steckt aber eben sowas drin wie Zielstrebigkeit, Plan, Ordnungssinn, Fleiß. Und diese Facetten sind oft wesentlich vorhersagestärker als die breiten Domänen.
Und so wird es auf einmal doch wieder komplex und weniger übersichtlich als mit 5 oder 6 Kategorien. Nicht verwunderlich, sagt Peter Harms, denn die menschliche Psyche ist komplex und unübersichtlich. Ganz egal, ob Big Five oder Hexaco-Modell, beide Tests nähern sich der Persönlichkeit nur an. Aber wenn diese Tests so große Schwächen aufweisen, warum halten sie sich im Markt und sogar in der Wissenschaft? Das hat vor allem historische Gründe, vermutet Peter Harms. Denn vor den Big Five gab es keinen Konsens darüber, wie Psychologen die Persönlichkeit messen könnten.
Das wäre, wie wenn in der Naturwissenschaft jeder sein eigenes Thermometer verwendet hätte. Also maß sozusagen der eine Celsius, der andere Fahrenheit und ich die Harms-Einheit. Wir konnten gar nicht miteinander reden, weil wir alle unterschiedliche Begriffe und Maßeinheiten verwendeten.
Die Big Five gaben den Forscherinnen und Forschern eine gemeinsame Sprache. Doch heute macht das Probleme, sagt Peter Harms. Denn die Psychologinnen und Psychologen messen nur noch diese 5 Dimensionen und suggerieren damit, dass diese 5 die einzigen sind, die unsere menschliche Persönlichkeit beschreiben könnten.
Es gibt noch so viel anderes, das zählt. Wo ist die Religion? Wo Manipulationsgabe? Wo ist Sexappeal? Wo Traditionalismus? Wo ist der Humor? Alle diese Dinge sind für uns Menschen wichtig, wenn wir miteinander auskommen wollen. Aber sie gehören nicht zu den Big Five und man kann sie dort auch nicht andocken.
Über Kulturen hinweg, wenn die Big Five verschwinden.
Bei all dem stellt sich überdies die Frage, haben die standardisierten Big Five-Tests durch ihren vereinfachenden Ansatz wenigstens den Vorteil, dass sie universell eingesetzt werden können. Viele Anbieter zumindest behaupten das. Doch ist dem wirklich so? Um das zu klären, müssen wir einen Blick auf die psychologische Forschung selbst werfen, sagt Professor Ara Norezaian von der Universität von British Columbia in Kanada. Das Big Five-Modell wurde in mehreren tausend wissenschaftlichen Studien verwendet. Er hat sich die Testpersonen solcher Studien genauer angeschaut und konkret untersucht, wo kamen die eigentlich her?
In 96% der Psychologiestudien kamen die Testpersonen aus der westlichen Welt, die aber nur 12% der Weltbevölkerung entspricht. Und von den 96% waren die meisten aus den USA und der Rest aus anderen westlichen Ländern.
Das heißt also vereinfacht, die meisten Versuchspersonen waren weiß, entstammten der Mittelschicht und waren sehr häufig sogar selbst Psychologiestudenten. Und das, was man bei ihnen festgestellt oder getestet hat, wird dann auf die gesamte Weltbevölkerung übertragen, wie die Big Five Persönlichkeitsdimensionen zum Beispiel. Doch ist die westliche Bevölkerung überhaupt repräsentativ für die ganze Menschheit? Nein, sagt Ara Norezaian, im Gegenteil sogar.
Wenn überhaupt, dann ist sie sogar am untypischsten. Das wäre ein bisschen, wie wenn ein Biologe Vögel erforscht und sich dann die Pinguine vornimmt, um Aussagen über Vögel im Allgemeinen zu machen. Da zieht man nicht die richtigen Schlüsse.
Die Big Five oder Hexaco-Modelle sind in der westlichen Welt entstanden, in westlichen Sprachen und können darum gerade nicht universell angewendet werden, sagt Ara Norezaian. Einige Studien konnten das auch schon zeigen, zum Beispiel bei den Zimane, einer Jäger- und Sammlergesellschaft in Bolivien. Die Big Five existieren dort einfach nicht.
What they found there is that the Big Five just didn't even exist. It's just not there.
Das Einzige, was Persönlichkeitsmerkmalen nach westlicher Definition nahe kam, waren zwei Dimensionen, also sozusagen die Zimane Big Two, soziales Verhalten und Fleiß. Sind die Big Five also nutzlos? So weit geht Ara Norezaian nicht.
Die Big Five kann man als kulturelle Anpassung auslegen an eine industrielle Welt. Hier gibt es Spezialisierung, es gibt Fähigkeiten, die wichtig sind, verschiedene Berufe, viele Karrieremöglichkeiten. Wir ziehen unsere Kinder so auf, dass sie in dieser Welt erfolgreich sein können. Aber in einer Gesellschaft wie der Zimane sind das nicht die Eigenschaften, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Sie sind dort einfach nicht wichtig. Deshalb haben die Zimane eine andere Persönlichkeitsstruktur.
Die Persönlichkeitspsychologie muss neu denken, fordert Ara Norezaian. Das westliche Modell von Persönlichkeit sei nicht universell und darum nicht geeignet, um alle Menschen der Welt zu beschreiben. Der westliche Datensatz sei einfach zu gleichförmig und zu klein. Man müsse größer, globaler denken.
Big Data und KI, wenn die Persönlichkeit alle Farben zeigen darf.
Die digitale Transformation in Form von Big Data und künstlicher Intelligenz revolutioniert seit Anfang der 2010er Jahre die Forschung in der Psychologie. Auch bei Persönlichkeitstests wird KI, also künstliche Intelligenz, schon ausprobiert, sagt der Psychologe Matthias Ziegler von der Humboldt-Universität in Berlin. Beispielsweise könnte ein Algorithmus den Social-Media-Account eines Bewerbers durchforsten und so versuchen, Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit zu ziehen. Hier kann man in der Regel davon ausgehen, dass Posts oder Kommentare wohl kaum im Hinblick auf spätere Stellenbewerbungen verfasst wurden. Sie geben damit vielleicht einen realistischeren Eindruck von dem Kandidaten als seine Performance während einer Bewerbungssituation, in der er sich ins rechte Licht rücken will.
Da muss man aber mal dahinter schauen, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine Big Data Analyse. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen riesen Datensatz sammeln und dann den Zauberstab schwingen und irgendwie einen Algorithmus entwickeln, der uns dann sagt, wie die Menschen sind.
Der Punkt ist, so ein Algorithmus muss trainiert werden.
Das heißt, wir haben im Prinzip einen Datensatz, der zwei Teilelemente hat. Das eine sind die Big Data, was wir haben an Social Network Informationen zum Beispiel. Und dann haben wir von denselben Personen aber ausgefüllte Fragebögen, Persönlichkeitsfragebögen. Und wir trainieren jetzt den Algorithmus und sagen, lerne bitte die Zusammenhänge zwischen dem, was wir in diesem einen Korb Big Data haben und dem, was die in dem Persönlichkeitsfragebogen geantwortet haben.
klingt einfach. Der Algorithmus sucht nach Gemeinsamkeiten und wenn er das oft genug gemacht hat, kann er aus Social-Media-Posts die Persönlichkeitsdimensionen herauslesen. Matthias Ziegler?
Das heißt aber in Konsequenz, dass die Wahl dieses Fragebogens, die ist entscheidend, weil der Algorithmus immer nur so gut sein kann, wie dieser Fragebogen ist. Also stellen Sie sich vor, wir stecken da einen Fragebogen rein, der besteht daraus, was ist Ihr Kopfumfang, was ist Ihre Körpergröße und das multiplizieren wir mit Ihrer Schuhgröße und sagen, das ist Intelligenz. Wenn wir dieses Ergebnis des Algorithmus als Intelligenz interpretieren, wäre das völlig falsch und fatal.
Darüber hinaus suchen die meisten Algorithmen, die momentan auf dem Markt sind, nur nach den 5 großen Dimensionen. Dabei wären ja, wie gesagt, die Facetten dieser Dimensionen besonders interessant. Doch das macht das ganze Unterfangen wieder mühseliger. Und die grundsätzlichen Probleme der Big Five oder Hexaco-Modelle bleiben bestehen, egal ob mit Big Data oder ohne. Persönlichkeitsmerkmale sind durch das kulturelle und soziale Umfeld geprägt. Der Psychologe Peter Harms von der Universität Alabama sieht ebenfalls großes Potenzial in Big Data und künstlicher Intelligenz, wenn es darum geht, die Persönlichkeit von Menschen zu analysieren. Aber die Big Five interessieren ihn dabei eigentlich gar nicht mehr.
Wenn ich Big Data habe, brauche ich die Big Five nicht mehr. Denn die Big Five waren ein Modell aus der Zeit vor dem Einsatz von Computern. Es war für uns einfach sehr überschaulich und problemlos anwendbar. Aber wenn ich jetzt alle Informationen des Universums in meiner Hand halte, warum sollte ich mich auf 5 Variablen beschränken? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Peter Harms findet, dass die Zeit des Big Five-Modells abgelaufen ist, einfach weil es über die menschliche Persönlichkeit keine verlässlichen Aussagen treffen kann und das auch nie konnte.
Menschen sind komplexe Wesen und dem können wir heute viel besser gerecht werden. Heute können wir uns 2, 3, 5, 10 Leute gleichzeitig anschauen und verstehen, wie sie zusammenarbeiten können. Das war unmöglich vor 30 oder 40 Jahren.
Big Data und KI könnten auch Ara Norezaians Wunsch entgegenkommen, dass Forscherinnen und Forscher Persönlichkeitseigenschaften anderer, also nicht westlicher Kulturen analysieren.
Wir verfügen jetzt über die Fähigkeit, so viele Daten zu sammeln wie niemals zuvor. Wir können noch mal ganz von vorne beginnen, ohne dass es gleich sehr teuer wird. Mit maschinellem Lernen können wir die darunterliegende Struktur der Persönlichkeit erfassen, und zwar überall auf der Welt. Es muss aber professionell umgesetzt werden, in internationalen Teams. Jetzt ist das viel besser machbar. Eine tolle Vorstellung.
Die Unternehmerin Jennifer Frotscher geht davon aus, dass die Art und Weise, wie Personalberater ihre Mitarbeiter aussuchen, sich in Zukunft stark verändern wird.
Der Big Five ist genauso wie andere Typologien aus meiner Sicht wirklich dem letzten Jahrhundert zuzuordnen. Ich arbeite ehrlich gesagt auch nicht viel mit dem Big Five. Also ich empfehle meinen Kunden auch andere Systeme, weil ich auch der Meinung bin, dass die viel zu stark einengen und viel zu stark reduzieren. Und ich denke immer einfach an die Masse von 18.000 Persönlichkeitsmerkmalen, die in dem lexikalischen System runterreduziert wurden auf 5. Und frage mich erstens, wie das ging, also wie das funktioniert hat. Und zweitens, warum man das so machen soll.
Der Psychologe Peter Harms freut sich auf die neue Richtung, die die Persönlichkeitspsychologie gerade einschlägt. Doch er bleibt auch realistisch. Die Big Five oder Hexaco-Modelle werden nicht sofort verschwinden, prognostiziert er. Da es im Moment noch keine besseren Angebote gäbe, würden Anwender lieber auf die bekannten Modelle zurückgreifen, als ganz zu verzichten.
Die Big Five sind die 80% Lösung. Unternehmen verstehen das, denn oft hat man nur wenig Zeit und wenig Geld. Man will nur etwas haben, das funktioniert, auch wenn es nur ein Kompromiss ist. Und die Big Five funktionieren. Sind sie die beste Lösung? Nein. Das Problem dabei, es wird nicht mehr nur die eine beste Lösung geben. Es wird eine Menge bester Lösungen geben.
Sie hörten IQ-Wissenschaft und Forschung. Persönlichkeitstests. Überholt oder immer noch aktuell? Eine Sendung von Yvonne Meyer. Redaktion Dorothee von Karnstein.